ARD.
ARD Audiothek, das ist Sucht und Süchtigzeit und ich sitze hier noch alleine im Studio, denn Herr Kuck ist ein bisschen zu spät dran, wie auch ich heute. Ich bin gerade so lange hergerannt, so schnell hergerannt, wie noch nie fast in den letzten Monaten und bin ein bisschen außer Atem, aber mir zugeschaltet ist Leon Windscheid.
Hallo, ich freue mich, dass du hier extra rennst für unseren Termin.
Übrigens ich auch. Ehre. Ja, Anna. Also mir tut es ehrlicherweise leid, dass ich dich ein paar Minuten habe warten lassen.
Das macht gar nichts.
Leon, wir hatten bisher immer Ärzte hier, die einen Doktortitel hatten. Jetzt war ich der, ich habe gestern mit John darüber gesprochen, der hoffentlich gleich kommt. Du bist der Doktor der Psychologie, habe ich gedacht, aber das stimmt gar nicht. Also das könnte man aber denken, so wie du quasi das Thema thematisierst, bin ich davon ausgegangen, dass du Psychologe bist.
Also ich bin Psychologe, vielleicht ein ganz schöner Moment, um das mal aufzuräumen,
okay.
Weil da viele Leute Schwierigkeiten haben. Was ist eigentlich ein Psychiater, was ist ein Psychologe, was ist ein Therapeut? Ein Psychiater ist jemand, der Medizin studiert hat, ne, der dann, ob der promoviert oder nicht, sei dahingestellt, muss ja nicht jeder Arzt promovieren. Und dann hat er halt später quasi eine Weiterbildung gemacht, um dann in dem Bereich Psychiatrie zu arbeiten. Der könnte dir zum Beispiel ein Antidepressivum verschreiben.
Genau.
Das kann der Psychologe wiederum nicht. Ein Psychologe ist jemand wie ich, der Bachelor studiert hat. Früher war das ja dann Diplom. In meinem Fall kam noch ein Psychologie-Master oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob man sich mit Bachelor-Psychologie dann auch Psychologe nennt. Wahrscheinlich schon.
Mhm.
Und da merkst du schon, die Begriffe sind so ein bisschen nicht ganz so eng eingegrenzt. Und wenn man jetzt aber ein Therapeut sein wollen würde und dann eben auch einen dafür richtig ausgebildet hat, dann müsste man nach dem 5-jährigen Studium noch 3 Jahre Psychotherapieausbildung machen. Das wird gerade verändert oder ist schon ein bisschen verändert, aber grundsätzlich ist das erstmal dann irgendwann der Titel psychologischer Psychotherapeut. Und ich habe Psychologie studiert und dann promoviert zu psychologischen Themen, nämlich Frauen in Top-Führungspositionen und wie Leute die wahrnehmen, allerdings an einem BWL-Lehrstuhl.
So, ach, okay.
Das heißt, ich bin promovierter Psychologe, aber so gesehen, wenn man es jetzt ganz streng haben wollte, in BWL, ich habe von BWL, würde ich sagen, nahezu keine Ahnung, sondern Psychologie ist mein großes Thema, meine Leidenschaft. Das passte damals aber sehr zu dem Thema Frauen in Führungspositionen, was mich interessierte an diesem Lehrstuhl. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, den kompliziertesten Start in der Podcast-Folge.
Nee, ich finde das gut.
Okay, aber wir haben direkt mal aufgeräumt, das ist auch gut.
Ich finde das gut, weil das ist ja manchmal so, das war mir gar nicht so bewusst. Und danke für die Aufklärung. Und ich habe ja auch einige Monate Therapie gemacht. Ende war das fast eine 2-Jahres-Reise mit stationär und ambulant. Unsere HörerInnen wissen das natürlich. Und mir ist da auch aufgefallen, dass man zum einen hat man eben Therapeuten, die leiten dann die Einzelgespräche oder auch die Gruppentherapie. Und meistens gibt es dann noch einen Psychologen, Chefarzt in so einer Einrichtung. Der ist dann meistens auch Psychiater.
Ja.
Ne? Das ist doch nochmal eine andere Baustelle. Die sind aber oft sind die Psychiater, aber auch Therapeuten. Ist das richtig jetzt oder bin ich jetzt falsch?
Ja, genau, das gibt's dann auch. Ja. Ne? Das hat ja auch hohe Schnittmengen, das muss man dazu sagen. Ich muss auch für mich persönlich sagen, ich finde das eigentlich schade und auch ein bisschen kritisch, dass in unserem System so die Psychologie auf die eine Seite gestellt wird, wo es dann heißt, ja, das ist im Kopf, ne, das sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine Probleme, deine Glaubenssätze und was du alles mitbringst. Und dann auf der anderen Seite ist der Körper und das ist dann die Medizin und da tut man dann so, als gäbe es irgendwie nur das gebrochene Bein und irgendwie einen entzündeten Blinddarm. Mhm. Die neuere Sicht und aus meiner Sicht auch viel gesündere Sicht ist, dass man das eigentlich als einen Organismus betrachtet. Es gibt mittlerweile atemberaubend spannende Forschung, wo du zeigen kannst, wie sehr das, was in deinem Kopf passiert, deine Stimmung, das, wie du durchs Leben gehst, mit deiner Ernährung, also dem, was in deinem Bauch und deinem Magen passiert, zusammenhängt.
Du bist,
und noch einen Schritt weiter.
Ne?
Genau, du bist, was du isst, zumindest ein Stück weit, mit dem Mikrobiom. Das sind dann Bakterien, Pilze, Kleinstlebewesen, die in dir drin leben, von denen du gar nichts weißt, was aber Abermillionen sind, die dann auch noch eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel Beispiel Neurotransmitter entstehen, also Botenstoffe, die unmittelbar in deinem Kopf wirken. Das ist sowas, wo ich dann oft denke, guck mal, das hängt zusammen. Jeder, der sich mit Bewegung, aber eben auch so ganz grundlegend mit der körperlichen Gesundheit beschäftigt, der weiß ja, das hat was mit Psychologie zu tun und umgekehrt. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass das ganzheitlicher betrachtet wird. So.
Ja, ich nehme mal dein Bild. Das ist sehr interessant, was du sagst. Ich habe da ein Bild entdeckt bei dir, nämlich das gebrochene Bein. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang mal in der stationären, das war glaube ich in den ersten Wochen, das nennt sich ja stationäre Suchtrehabilitation, ne, wenn man das richtig ausspricht. Mhm. Und am Anfang wird tatsächlich natürlich einem erstmal die Krankheit erklärt und also das geht wirklich einen Prozess über Monate, so eine Suchttherapie. Die Langzeit ist da 6 Monate und ich weiß noch, wir saßen eben in dieser Gruppentherapie und dann hat die Therapeutin erklärt, was eigentlich eine Rehabilitation ist. Ja, kurz eine Reha, sagt man dann immer. Und sie meinte halt, man kennt das doch von einem gebrochenen Bein. So, jetzt ist das Bein gebrochen, vielleicht Schienbein und Wadenbein, noch ein paar Bänder sind vielleicht auch noch angeschlagen. Dann hat man erstmal eine größere Aktion. So, ja, dann muss das eingegipst werden, operiert werden und dann muss man wieder lernen zu laufen. So,
ja.
Das ist einfach so. Also es kann keiner sagen, jetzt komm, reiß dich mal zusammen.
Ja.
Das ist jetzt zwar gebrochen, aber jetzt go. Das geht nicht, es dauert Monate. Und das Gleiche war quasi, also hat sie das ein bisschen ins Verhältnis gesetzt mit unserer Suchttherapie. Wir sind dann ja quasi clean und aber dieser, wie du sicherlich weißt, ist ja die Abhängigkeitserkrankung eine Fehlfunktion im Belohnungssystem, die irreversibel ist. Und jetzt muss man quasi aber mit dieser, weil, also nur mal ganz kurz für die vielleicht zuhören, weil sie über dich einschalten, wenn ich einen guten Tag habe oder einen schlechten Tag habe oder, also ich kann gar nicht dir beschreiben, was alles nicht möglich ist, damit mein Gehirn mir sagt, jetzt musst du Kokain nehmen. Ja, also das ist wirklich, da kommen wir vielleicht später nochmal an anderen Punkten auch zu, aber egal was es ist, ich möchte Kokain nehmen und möchte mir ganz schnell erlaubnisgebende Gedanken erteilen auch selbst, ja, und das ist Abhängigkeit, ja, das ist krank, das macht keinen Sinn, obwohl ich weiß, meine Freundin verlässt mich morgen, weil sie gesagt hat, wenn du nochmal konsumierst, dann verlasse ich dich, konsumiert man dann, also das ist wirklich, ist jetzt wirklich sehr verkürzt, aber es war mir lange einfach nicht frei, irgendwie so richtig zu entscheiden. Dafür gibt es eben Therapieangebote. Und sie hat eben das auch erklärt, wie mit dem Bein. Wir packen dich jetzt hier in Watte ein, wir erklären dir deine Krankheit und wir gucken, was es da für Coping-Mechanismen gibt, also Bewältigungsstrategien, sag ich mal. Und das ist das Gleiche wie bei dem Bein. Ja? Es gibt ja auch chronische Sachen im Bein, wo das dann seit dein Leben lang wehtut und so ein bisschen ist das auch mit der Abhängigkeitserkrankung. Und das fand ich aber ein schönes Bild, dass ich jetzt auch mit meiner Krankheit wieder lernen muss zu laufen und im Leben zurechtzukommen ohne meine Substanz.
Ja, ich mag das Bild auch total gerne, vor allem weil es direkt noch eine zweite Ebene aufmacht.
Ja, sehr gerne.
Über die was deutlich wird, nämlich wenn wir uns das Bein brechen, ne? Das passiert beim Sport, du bist irgendwie auf dem Dach am Arbeiten, fällst runter, brichst dir das Bein. Was würden wir sofort machen? Wir gehen ins Krankenhaus zu Profis und lassen uns behandeln. Was würden die anderen machen? Die würden sagen, boah shit, dein Bein ist gebrochen, okay, take your time, klar, kannst du morgen nicht wieder laufen. Wir senden dir Blumen, wir kommen dich besuchen im Krankenhaus, wir stehen dir bei. Was ist jetzt der große Unterschied zur psychischen Störung? Und dann meine ich gar nicht, dass ich jetzt der Therapeutin, mit der du gearbeitet hast, widerspreche. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich total schön, dass sie sagt, das braucht halt Zeit, wie so ein gebrochenes Bein. Aber der große Unterschied ist, dass wir als Gesellschaft damit nicht umgehen, wie mit einem gebrochenen Bein.
Das stimmt.
Sondern Menschen mit psychischen Problemen, die legen sich mit ihrem, in Anführungsstrichen, gebrochenen Bein im Kopf zu Hause auf die Couch, tun eine Decke drüber und sagen, nee, guck da gar nicht hin. Und das mache ich mit mir aus, weil ich schäme mich so sehr für mein gebrochenes Bein, aka Depression, Suchterkrankung, Angststörung, Borderline, bipolare Störung, was wir alles aufzählen können. Und das ist, glaube ich, einfach was, wo richtig, richtig viel noch passieren muss, wo wir ein Stigma aufbrechen müssen, wo sich was verändern muss. Das ist für mich immer wieder etwas, wo ich sehr dankbar bin, wenn Leute wie ihr diese Arbeit macht, die ihr hier macht, weil wissen wir auch, ihr habt jetzt das Glück, dass ihr dann einen Therapieplatz bekommen habt. Viele haben das nicht, beziehungsweise müssen wochenlang warten, 20 Wochen. Ne? Das ist die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland auf einen Therapieplatz, wo ich immer denke, das kann ja, nicht sein. Krass, ich stell mir unser Gesundheitssystem immer so vor wie so ein Kuchen, weißt du? Dann denke ich mir, okay, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Krankenkasse, die sagt, hör mal, wenn du einmal im Jahr zum Zahnarzt gehst, oder ich glaube sogar zweimal, dann kriegst du am Ende vom Jahr einen Bonus. Auch wenn nichts ist, geh einfach hin, lass mal gucken.
Stimmt, ja.
So, ja? Und dann merkst du schon, okay, in unserem Kuchen ist scheinbar genug Kuchen da, um gesunde Zähne für alle zu bezahlen, oder zumindest für ganz viele. In dem gleichen System lassen wir also Menschen mit einer Suchterkrankung, mit einer Depression, mit einer Angststörung 20 Wochen auf Hilfe warten. Und dann denke ich immer, da läuft was schief in diesem System. Und wenn wir dann von denen, die am Boden sind, die fertig sind, die diese Hilfe bräuchten, die stigmatisiert werden, die keine Power haben, wenn wir von denen erwarten, dass die für sich kämpfen, dann ist das zu viel verlangt. Und dann denke ich ganz oft, wir, die wir vielleicht wie ich das Glück haben, nicht von einer psychischen Krankheit betroffen zu sein oder jemand wie du, wie John, die ihr vielleicht noch Kraft jetzt wieder übrig habt oder zurückgewonnen habt, wenn wir die Fahne hochhalten für diese Menschen, dann ist das was ganz, ganz Wertvolles. Weil von denen zu verlangen, dass die für sich kämpfen, das ist eben drüber.
Das hast du ganz toll gesagt und ich wollte dir auch jetzt nochmal danken, auch für deine Arbeit, denn ich finde, du trägst einen wesentlichen Teil der Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, also hilfst, dass das eben entstigmatisiert wird. Danke dir dafür und ich begrüße jetzt John Cook.
Ja, hi.
Ah, hallo. Begrüße ich dich auch. Schön, dass ich hier sein darf. Hi, John.
Hi, Leon. Hi, Hagen. Es freut mich. Krass, jetzt, ich habe jetzt noch das Ende gerade eben ein bisschen gehört von dem, was ihr gesprochen habt. Dazu wollte ich nur mal ganz kurz sagen, weil ich habe jetzt die letzte Minute gehört, aber zu diesen langen Wartezeiten, da ist ja so, dass Hagen, wir hatten ja mal zusammen so eine Online-Selbsthilfegruppe mit Eltern unter anderem und da erzählte auch eine Frau, dass ihr Sohn in dieser Wartezeit halt an einer Überdosis verstarb.
Oh Gott.
Und das sind natürlich so dramatische Dinge, die passieren können, wenn eben da, wenn sowas halt nicht richtig läuft. Das nur mal kurz als traurigen, aber einführenden Gedanken von
sehr,
mir.
Sehr traurig. Ich will noch mal kurz das von Leon aufgreifen, was er gesagt hat und auch in deine Richtung werfen, John. Nämlich dieses, wenn du dir ein Bein, wir hatten gerade so, seit ein paar Minuten sind wir beim gebrochenen Bein.
Ja.
Was mir übrigens auch schon passiert ist, sehr schlimmer Bruch.
Ja, ich weiß.
Jedenfalls, wenn man dann sich ein Bein bricht und jemand daneben steht, dann sagt er, oh, wir müssen sofort einen Arzt rufen.
Ja, klar.
Aber bei anderen Geschichten, gerade im mentalen Bereich, ist das eben gar nicht in der Gesellschaft so.
Ja, nee, es ist ja eher noch teilweise auch, also bei einem gebrochenen Bein, wenn man jemanden sieht, der so physisch verletzt ist, so, dann spricht man ja auch den direkt an, ne? Man ist ja aktiv dann auch dabei, während ja es ganz schwierig ist und auch unangenehm, Leute auf so psychische Geschichten anzusprechen.
Ja, ich habe da nämlich auch mal eine Frage an dich, Leon. Seitdem ich auf Therapie war, ist wirklich real story, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir im Supermarkt, kann ich nicht mehr lügen.
Dann fängst du an zu weinen oder wenn du wütend bist, schmeißt du dein Gurkenglas auf den Boden und rastest aus.
Das ist aber schon passiert, dass ich an der Kasse dann angefangen habe zu weinen oder so.
Ja, interessant.
Das war noch im betreuten Wohnen, wo es mir wirklich auch noch nicht so richtig gut ging.
Ja.
Weil das alles noch so kurz war mit der Abstinenz zu dem Zeitpunkt und viele Dinge in meinem Leben noch nicht wieder da waren, wo ich sie gerne hätte. Das braucht eben auch Zeit, aber zu dieser Frage, wie geht's dir, da würde ich ganz gerne kurz darüber sprechen. Weißt du, Leon, wo das herkommt und wann die Menschen eigentlich aufgehört haben, sich wirklich zu sagen, wie es ihnen geht, oder war das noch nie so?
Also ich war jetzt letztes Jahr für eine große Drehreise für Terra X in New York.
Oh.
Und ich war schon zweimal, glaube ich, davor in den USA und habe das da auch so mitbekommen, aber da jetzt nochmal verstärkt, weil ich einfach für diese Reportage so viele Menschen getroffen habe, mit denen gesprochen habe. Wenn du in Amerika fragst, how are you, ne, dann ist das ja immer schon dieses, ja, nice, nice. Und alle sind so happy und gut drauf. Wenn du da jetzt wirklich zeigen würdest, wie es dir geht, da würdest du komplett anecken. Bei uns habe ich manchmal das Gefühl, es ist noch so ein bisschen besser, wenn du gefragt wirst, wie geht's, und du sagst, gut, weiß dein Gegenüber zumindest, dass du irgendwie 90% der Fälle eh lügst.
Okay.
Da hat man so das Gefühl, beide betrügen sich, ne, in den USA, beide strahlen sich an und denken oberflächlich, jo, passt schon. Also ich weiß jetzt kein Datum oder sowas, ne? Ich weiß nicht, wo das historisch herkommt, ob irgendwann mal so ein Steinzeitmensch gesagt hat, ab heute fragen wir uns immer, wie geht's, und dann wird zurückgegrunzt, gut, und dann fragt keiner mehr nach. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viel von dem, was wir fühlen, wie wir mit unserem Fühlen umgehen, nicht einfach nur in unserem Kopf entsteht. Das könnte man ja erstmal denken. Viele Menschen haben so den Eindruck, okay, meine Wut, die ich jetzt gerade im Supermarkt fühle, die ist in mir drin. Meine Angst vor der negativen Bewertung durch mein Team, wenn ich da morgen diesen Vortrag halte und da bestimmt stottere, das ist in meinem Kopf, das kommt aus mir, das mache ich alles selber. Das stimmt ein Stück weit, aber was unterschätzt wird, ist die soziale Komponente beim Fühlen. Und es gibt dann ein ganz spannendes Forschungsfeld, das heißt Ideal Effect, also Idealaffekt, wo gezeigt werden kann, dass es in Gesellschaften eine Idealvorstellung davon gibt, wie man sich zu fühlen hat. Ja, also wie man so drauf sein sollte. Kann man ganz spannend zeigen, in einer amerikanischen Kultur, also westlich geprägten Kulturen, ist das eher so ein gut drauf sein, entertained, voller Energie. In asiatischen Kulturen ist das eher so ein ruhig, ausgeglichen, im Equilibrium sein. Und das findest du schon bei kleinsten Kindern. Und wenn du dir jetzt also vorstellst, es gibt in Deutschland den Idealaffekt, grundsätzlich sei stark, keine Schwäche zeigen, ne, funktionieren, wir sind eine Ingenieursgesellschaft, sind wir stolz drauf, machen, schaffen, tun. Und dann fragst du irgendwie im Supermarkt, ey, wie geht's, nett an der Kasse, und da fängt jemand an zu weinen oder ist plötzlich wirklich echt mit dem, was an Abgründen in ihm gibt oder an Schwierigkeiten. Das passt nicht zu unserer Erwartung. Und weil wir das wissen und weil wir wissen, dass es diesen Idealaffekt gibt, auch wenn wir das Wort gerade vielleicht in dem Podcast hier zum ersten Mal hören, gibt's ganz, ganz viel Druck von uns, Fassade aufrechtzuerhalten, und wenn wer fragt, wie geht's, einfach nur zu sagen, ja gut, und bloß nicht ehrlich aufzumachen. Das ist auch etwas, ist mir ganz, ganz wichtig, was nicht pauschal schlecht ist. Also es wäre jetzt ganz falsch zu denken, jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie wütend wirst, ist das okay, im Supermarkt das Gurkenglas auf den Boden zu schmettern und wie ein Vulkan zu explodieren. Oder jedes Mal, wenn du, weiß ich nicht, eine Angst hast, wäre das okay, wegzulaufen. Nein, es hat auch einen Pluspunkt, ne, dass wir uns als Gesellschaft so ein bisschen regulieren. Wir wollen ja jetzt nicht alle wie die Donald Trumps da rumpelstilzchenhaft durch die Welt springen und auf alles und alle anderen scheißen. Aber ich glaube, es muss so ein Mittelweg sein. Du brauchst eine Gesellschaft, die dir einen Halt und einen Rahmen gibt, und wir brauchen auch eine Gemeinschaft. Aber ich darf auch schlecht drauf sein oder betroffen sein oder in einem tiefen Tal sein, wenn alle anderen um mich herum ihre Urlaubsfotos auf Instagram hochladen und so tun, als wäre es das pure Happy Life.
Wie tief geht denn sowas? Also ist zum Beispiel, kenne ich das Gefühl, dass in einer Zeit, in der ich trauern müsste, ja, also konstant trauern müsste sozusagen, ich aber trotzdem Momente habe, in denen ich auch normal gelaunt bin oder mich kurz über etwas freue. Spielt dann da auch sowas Gesellschaftliches rein?
Unbedingt. Und wir haben eben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, Hagen, als du erzählt hattest, wenn man jetzt so durch seinen Alltag geht und alles dich in deinem Kopf anschreit, nimm die Droge, wenn eine Herausforderung kommt. Ne? Dann macht man das ja quasi platt. Und eins, was mir nicht aus dem Kopf gibt, was ihr beide mal in einem Interview gesagt habt, war, wenn jemand, der du liebst, den du liebst, wenn der stirbt, ne, und du hast Kokain, dann kannst du den ganzen Tag gut drauf sein, wenn du das nimmst, obwohl da gerade deine Mutter oder deine beste Freundin gestorben ist. Und ich glaube, das zeigt, was falsch ist. Falsch wäre nämlich, wenn du irgendwie künstlich nur einen Gefühlszustand holst. Und das wäre dann, wenn was Trauriges passiert ist, zum Beispiel total gut drauf zu sein. Oder aber, und das ist jetzt der Punkt, umgekehrt auch nur im Loch zu sein. Die moderne Forschung geht eigentlich davon aus, dass es ein Hin und Her ist. Also ist jetzt wieder so ein sperriger Begriff, aber ich sag den, weil ich finde den eigentlich ganz schön. Das heißt duales Prozessmodell. So. Und duales Prozessmodell heißt eigentlich nur, wie laufen die Prozesse in meinem Kopf ab? Und dual heißt, es gibt zwei Seiten. Und da sagt man heute aus der Trauerforschung oder überhaupt, dann kann das verallgemeinern. Wenn man traurig ist, wenn man schlecht drauf ist, es ist, wenn was Schlimmes passiert, dann ist das ganz natürlich und gut und richtig, dass du mit dem Gefühl Traurigkeit darauf antwortest. Weil du musst runterfahren, du musst mal innehalten, du musst mal gucken, ey, wie sortiere ich jetzt mein Leben? Was habe ich noch an Stärken? So ein bisschen auch reflektieren. Aber, und das ist dann eben das Duale, es gibt auch eine zweite Seite der Medaille. Ich darf auch lachen und ich darf plötzlich denken, ey, jetzt bin ich hier auf dieser Party und ich tanze hier mit, obwohl meine Mutter, die ich so liebe, vor 3 Monaten gestorben ist. Ne? Mhm. Und das ist eben das, was ganz, ganz menschlich ist, dass diese starken Gefühlszustände eigentlich keine Dauerstrecke sind. Auch eine tiefe Traurigkeit ist etwas, wo alles in deinem Kopf wieder raus will. Wenn du das jetzt künstlich mit einer Droge machst, dann untergräbst du, dass das natürlich passiert und machst das im Prinzip kaputt, dass so eine Resilienz bei dir vielleicht auch wirken kann. Aber im Endeffekt ist das dasselbe Prinzip. Ich will nicht lange in einem Gefühlszustand hängen, der total negativ ist.
Ja, das ist ja sehr interessant. Ich wollte noch mal kurz das Zitat aufklären, für die, die das zum ersten Mal gehört haben. Wir wollten, das ist natürlich mega überspitzt und auch absichtlich, hat John das so formuliert, um nämlich unsere Erfahrung mit der Droge bezogen auf emotionale Kälte zu veranschaulichen. Also wenn man so Kokain konsumiert hat wie wir, und bei dem einen oder anderen kann das auch schon relativ schnell einhergehen in den ersten Wochen tatsächlich, aber es ist immer ganz individuell wie so vieles, dass man wirklich keine Emotionen mehr hat und dass man sich wirklich um nichts anderes mehr kümmert, als um eben dann die Substanz zu konsumieren. Und wenn man so tief drin war wie wir, dann ist das wirklich, also als John als das erste Mal gesagt hat, habe ich das sofort gespürt und gefühlt, weil es genau tatsächlich ausdrückt. Das ist natürlich ein abstraktes Beispiel, das ist so und so nicht passiert. Ja. Und wir wünschen das auch keinem, und es soll eben auch nicht Kokain verherrlichen, sondern es soll im Grunde sagen, guck mal, das Zeug ist so stark, dass du, ich hatte für fast ein Jahrzehnt keinen Zugriff auf meine eigentlichen echten Gefühle. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ich finde es auch gerade geil, dass du sagst, du musst es mal einsortieren, damit jetzt keiner denkt, das wäre Kokain verherrlichen. Genau. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen, weil für mich wäre, wenn jemand stirbt und du bist nicht traurig, das wäre überhaupt nicht schön. Das ist nichts, was wir uns wünschen. Ja. Wenn jemand stirbt und du bist traurig, ist das gesund und richtig und normal und eine psychologisch wertvolle Reaktion. Wenn du das mit einer Droge platt machst, ist das eine Vollkatastrophe für deinen Kopf.
Ja. Und das Zitat zeigt im Grunde, was wir damit ausdrücken wollten, war einfach auch die schiere Stärke der Substanz und auch die krasse Wirkung, dass sowas Krasses passiert und man konsumiert dann. Und dann macht man halt irgendwas anderes und dann denkt, dieser Riesenschmerz ist halt weg. Und das kann ich nämlich jetzt auch nochmal kurz, das kann ich halt auch übertragen auf meine 10 Jahre. Ne? Ich hatte ja dann irgendwann, also wir sind ja heute auch ein bisschen im Gefühle und so. Du hast dann Kummer, Sorgen, man lügt. Und das, worum man mal angefangen hat, die Droge zu nehmen aus Spaß und ein bisschen Rausch, das ist innerhalb, und das versuchen wir auch immer wieder zu thematisieren, innerhalb von maximal 2 Jahren war alles davon verschwunden. Und man konsumiert im Grunde nur noch weiter, um die Scheiße, die mit der Droge entstanden ist, nicht mehr zu spüren. Und dann beginnt ein Negativkreislauf, der den man in 100 Folgen suchtsüchtig nachhören kann. Aber so war doch die Intention, John, dass wir die Stärke der Droge für jemanden versinnbildlichen wollten, der noch nie Drogen genommen hat.
Ja, klar. Also genau, also für mich ist jetzt gerade Kokain in dem Fall natürlich einfach wie so ein Dämon, der halt auch, den man halt krass nicht unterschätzen darf. Und daher das Beispiel zeigt ja sozusagen diese extreme Stärke einfach der Substanz, genau. Leon, ich habe mal eine Frage an dich. Also einmal würde ich sagen, ich habe vor vielleicht so 3 Jahren oder so dein Hörbuch mir angehört zu den Gefühlen, was ich sehr gut fand, wollte ich nochmal sagen. Ich kann mich noch genau daran erinnern.
Das freut mich.
War wirklich super. Ich habe mal eine ganz allgemeine Frage an dich. Und zwar, was sagst du einfach zu Rauschmitteln an sich? Also einfach zu Rausch. So, wofür könnte Rausch gut sein? Streben wir nach Rausch als Menschen? Sollte man komplett drauf verzichten? Einfach mal so ein kurzer allgemeiner Anriss, das würde mich mal interessieren.
Also ich tue mich immer schwer, wenn wir so ganz grundlegende Ansprüche an das Menschsein klären wollen, nach dem Motto, wir alle streben nach Rausch. Weil da kriege ich immer so, ich bin Wissenschaftskommunikator, da würde ich jetzt wissen wollen, aha, wo hast du denn die Studien, die das belegen? Oder ist das jetzt deine Beobachtung der Welt mit all den Biases, mit all der Schrägheit, die man so im eigenen Kopf hat? Und das ist einfach so, wenn ich auf die Psychologie gucke, so allgemeine Muster, die irgendwie auf alle Menschen zutreffen, das sind so wenige, sowas wie jetzt Bindung, man will verbunden sein, könnte man ja denken, das hat ja jeder Mensch auf der ganzen Welt. Bis ich dann mal in einer Forensik, also in einer Klinik war, wo Menschen untergebracht sind, therapiert werden, die schlimmste Straftaten begangen haben. Und da gab es einen Käfig, also einen Außenbereichskäfig und eine ganz, ganz schlichte Zelle, wo im Prinzip nur eine Gummimatte drin lag, nicht mal eine Zeitung, weil all das wäre für diesen Menschen, der dort drin war, zu viel. Der hatte eine ganz tiefgreifende psychische Persönlichkeitsstörung und für den ist jeder Kontakt eigentlich too much. Ich weiß nicht, ob es ganz tief in dem drin vielleicht noch irgendwas gibt, wo der sagt, ich will auch Bindung oder bräuchte das eigentlich, will ich gar nicht ihm absprechen, aber da merkst du einfach, es ist ganz schwierig, so pauschale Aussagen für alle zu machen. Also deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, jeder Mensch will Rausch oder die ganze Menschheit strebt nach Rausch. Um Gottes Willen, da möchte ich die Daten zu sehen, die das belegen. Wenn man so ein bisschen kulturell drauf guckt, sieht man natürlich, ne, Urvölker, die sich berauschen mit, weiß ich nicht, Pilzen oder irgendwelchen Sachen, die vergären lassen und dann haben sie so eine Art Alkohol. Das gibt es, ne? Und das gibt es ja auch schon offensichtlich ganz, ganz lange. Ich will dann immer lieber, dass man das so ein bisschen auf sich bezieht und für sich mal selber fragt. Und ich zum Beispiel trinke Alkohol. Und wenn wir feiern gehen, sicherlich auch mal 2, 3 mehr Bier. Ich habe als Student beziehungsweise sogar noch als Schüler angefangen, so Partys zu organisieren. Studi-Partys und dann Abi-Partys und dann Studi-Partys, so rum macht Sinn. Und da war man immer mit dabei. Und das ging dann oft von Mittwoch bis Samstag Party. So. Und da gab es auch Momente, wo ich definitiv einen Alkoholrausch hatte, ne? Und wo ich dann jetzt sagen kann, das ist ja eine Erfahrung, wo man erstmal ganz, ganz viel vergisst, wo ganz viel in den Hintergrund tritt, wo so Ecken und Kanten vom Leben rundgespült werden, wo du plötzlich einen Mut, eine Gelassenheit, was Aufputschendes fühlst, was du vielleicht sonst nicht kennst. Und das könnte man jetzt ja erstmal sagen, das ist doch lustig und das ist doch völlig okay und das ist dann halt ein Partyerlebnis und vielleicht auch eine Form von Eskapismus, wo man mal raus will. Warum nicht? Ja, und dann ist für mich jetzt vor allem in den letzten 3, 4 Jahren, würde ich sagen, wird immer klarer, was aber ein Stück weit auch der Preis ist, ne? Und wenn du dann irgendwann merkst, ey, wo sitze ich eigentlich mal abends mit Freunden zusammen und es ist nicht Party oder alle müssen auch in so einer Ekstase und Freude sein im Vordergrund, sondern man kann sich mal in Ruhe unterhalten und es geht gar nicht darum, jetzt wieder alles zu toppen und noch krasser zu haben, dann denke ich manchmal, ey, Vorsicht, 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 so verführerisch das ist, dein Kopf hat was gelernt, dein Kopf hat verstanden, wenn ich diese oder jene Substanz nehme, dann ist das alles einfacher auf den ersten Blick und alles rundgespülter auf den ersten Blick für den kurzen Moment. Aber hinten raus nimmt dir das vielleicht andere Strategien, mit Sachen umzugehen, die dich im Leben umtreiben.
Du beschreibst gerade den Beginn einer Abhängigkeit. Also, ja, also einen möglichen Beginn, wenn man
Dinge. Genau das.
Ja, also kennst du den Film Alles steht Kopf?
Ja,
Disney? Das ist fantastisch.
Hallo, eure Redaktion eine Frage stellen. Habt ihr denn Alles steht Kopf 2 geguckt?
Ja, klar. Klar.
Habt ihr denn gehört, wer Alles steht Kopf 2 den Vater spricht?
Aber bist du das?
Yes. Ey Mann, ich bin so stolz darauf gewesen. Ich wurde von Disney gefragt. Ja, das ist ja wohl der Oberhammer. Und da hätte ich jetzt mir gewünscht, dass du da sitzt und sagst, hör mal. Du musst dir so vorstellen, ich habe eine Anfrage von Disney bekommen, ob ich das machen möchte. Im Film geht es ja um Gefühle.
Ja, ich wollte gerade was dazu sagen, aber ja.
Ja, dann sag du zuerst.
Mach du erstmal die actual Geschichte.
Die Insights.
Ja, mach mal.
Also die actual Story ist, es gibt quasi diesen ersten Film davon, der hat die 6 großen Gefühle, Angst, Wut, Trauer, Ekel, Freude und so weiter. Das ist wissenschaftlich also sehr, sehr umstritten, würde ich sagen. Ich würde auch mittlerweile sagen, falsch, weil man sagt, es gibt viel mehr Gefühle, nur diese Basisemotion, das tut's eigentlich nicht. Und jetzt gibt's einen zweiten Teil dieses Films, der, glaube ich, der erste wurde mit dem Oscar ausgezeichnet, es war einer der erfolgreichsten Animationsfilme und so weiter. Und im zweiten Teil kommen weitere Gefühle in dem Kopf von dem kleinen Mädchen, der Jugendlichen dann, um die es geht, dazu. So. Und dann ist es eben plötzlich auch sowas wie ein Schamgefühl und eine Langeweile und was war da noch, Zweifel. So, und du merkst plötzlich, Gefühle müssen viel vielfältiger betrachtet werden. Und da war ich so angetan von dieser Idee, weil das eigentlich das ist, wo ich die ganze Zeit mich für stark mache, dass wir das verstehen. Es ist eine riesen Bandbreite an Gefühlen in unserem Kopf, dass ich dann mich tierisch gefreut habe, als Disney gefragt habe, ob ich den Vater sprechen möchte. Und gleichzeitig habe ich das ja noch nie gemacht. Und dann bist du da in diesem Tonstudio und dann hast du einen Regisseur und dann den sogenannten Synchronregisseur und vor mir waren Profis da, die diese anderen Charaktere in dem Film sprechen, die also nichts anderes machen. Das sind echte Schauspielerinnen und Schauspieler und du kannst dir nicht vorstellen, wie gut die das machen. Und jetzt denkst du, jetzt soll ich so einen Satz sagen wie, hey, Schatz, nimm bitte dein Handy mit zur Schule. Aber hast ja gerade schon gehört, wenn ich das so sage, das klingt so komisch und gestellt und scheiße. Und dann habe ich dann von diesem Regisseur erklärt bekommen, worauf du alles achten musst. Und ich wurde so ein ganz bisschen besser. Und als ich irgendwann drin war und meine ersten 12 Sätze hatte, sagte ich, boah geil, jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Und sagte, ja danke, das war's auch, du hast 12 Sätze in dem Film, tschüss.
Ja, der Vater sagt nicht so viel, ne?
Der Vater sagt nicht so viel.
Ja, danke für die Geschichte und sorry, dass wir das nicht auf der Uhr hatten.
Alles Spaß hat gemacht.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich wollte nämlich zu dir sagen, mir war natürlich klar, dass du den Film kennst, jetzt bist du auch noch involviert. Ich wollte sagen, dieser Film, natürlich hast du zu den Grundgefühlen im ersten Teil. Ich sag mal, das kann man jetzt mal ein bisschen abstrakt halten, ob das jetzt so 100% wissenschaftlich ist. Aber das Konzept dieser zwei Filme, meine Kinder lieben die Filme. Ich hatte den ersten gesehen, als er rauskam, vor langer, langer Zeit, jetzt nochmals beide wieder am Stück. Und wir haben danach so viel geredet zusammen über Gefühle.
Ja.
Also das ist der Wahnsinn. Und ich versuche natürlich, seit der Therapie bin ich natürlich sensibel, also sehr aufgeklärt. Ich bin ganz schön aufgeklärt über meine eigenen Gefühle, wobei ich die auch immer noch nicht so, John weiß das, nicht immer im Griff habe. Stichwort Impulskontrolle ist ein großes Thema für Kokainabhängige oder jedenfalls, wollte sagen, dass ich finde das, also das ist Unterhaltung und auch richtig viel wird den Kindern und Jugendlichen da mitgegeben und auch wir Erwachsene können dann mit unseren Kindern in Dialog gehen über die Brücke dieses Films. Also ich fand das alles magisch. Also meine Lieblingsszene ist im zweiten Teil, gibt es da eine Szene mit ihren Freundinnen und irgendwie da gibt es da so eine Trennung auf dem Weg zum Eishockeycamp oder so. Und dann weint sie und dann will oben im Kopf irgendwie die Freude oder die Freude sagt dann sogar, weil da die Trauer drückt den Knopf, alles gut. Und alle im Kopf nehmen sich alle in den Arm und dann sagt die Freude, schon okay, das brauchen wir jetzt.
Ja,
dass sie weint, dass sie diese Gefühle zulässt. Das ist für mich das magischste Zitat dieses Filmes. Schon noch in Ordnung. Das ist in Ordnung und das brauchen wir jetzt auch.
Ja.
Und da habe ich halt so viele Situationen gedacht, wo ich dachte, ja, wir müssen auch mal, da muss auch mal traurig sein und das auch abweinen, das hilft oft mir selber auch.
Ja, total. Kenne ich gut. Und auch dieses, man versucht erstmal zu verstehen, was man da fühlt, das ist ja gar nicht so einfach.
Stimmt, ja.
Würde sogar eher sein, das ist eine riesige Herausforderung, aber gleichzeitig für mich auch an vielen Stellen ein Schlüssel. Also nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, dieser Gedanke, die Gefühle entstehen in meinem Kopf. Ne? So ganz oft haben wir so das Gefühl, es kommt ein Trigger von außen. Die Chefin, die mir einen Spruch drückt, die Droge, die da liegt, die verfügbar ist, die Beziehung oder die total attraktive Person, die mich dann irgendwie in so eine Liebe reinbringt. Wir denken immer, Trigger führt zu Gefühl und dann läuft das so automatisch und in Sekundenbruchteilen und außerhalb meiner Macht läuft das alles ab. Aber das ist ganz falsch. Also zwischen dem, was triggert, was in der Umwelt passiert, wo wir dann mit einem Gefühl drauf reagieren, da liegt ein Universum. Und in diesem Universum ist eine Gesellschaft, die Ansprüche an uns hat. Da sind Eltern, die uns was beigebracht haben. Da sind wir selber, die wir irgendwas von uns erwarten, gelernt haben, jetzt zu dem Gefühl vielleicht an Meinung haben. Manche Leute sagen, ich darf nicht wütend werden. Andere Leute sagen, ich will keine Angst haben. Wieder Dritte sagen, ich muss mich schämen. Und aus all diesem, was dann im Universum stattfindet, zwischen Trigger und Gefühl, entsteht dann am Ende das, was du wirklich fühlst. Und das zeigt einfach mal, wie kompliziert das ist. Aber ich will es auch gar nicht zu kompliziert machen. In so einem Moment, wo du merkst, ich bin jetzt hier traurig, wie ein Mädchen, das irgendwie von ihren Freundinnen stehen gelassen wird, wenn alle ins Eishockeycamp fahren, dass die dann einfach ihrem Gefühl, was da so schnell und automatisch auf den ersten Blick entstanden ist, vertrauen darf. Das ist dann eben das Wertvolle. Wie wir die Welt wahrnehmen, ist, wie wir fühlen. Ja. Und das, glaube ich, muss uns bewusst werden.
Wie findest du den Satz, wenn man sagt, alle Gefühle sind erstmal willkommen?
Ja, also solange man psychisch gesund ist, kann man den vielleicht unterschreiben. Wer aber wie ich schon mal mit Depressiven arbeiten durfte, zugucken durfte in der Klinik, wo die Therapie machen dabei sein durfte und natürlich auch Freunde hat, die entweder depressiv sind oder vielleicht eine Angststörung haben, das haben ja die meisten von uns Leute in ihrem Umfeld, denen dann zu sagen, deine Traurigkeit, deine Niedergeschlagenheit, deine Aussichtslosigkeit, heiß die willkommen, nimm die in den Arm, das fände ich total vermessen. Ich finde es besser zu sagen, solange ich psychisch gesund bin, haben alle meine Gefühle eine Funktion. Die wollen was von mir. Ne? Eine Angst will mich darauf hinweisen, ey, da ist eine Herausforderung. Eine Scham will mir zeigen, ey, da bist du gegen deine eigenen oder gegen die Konvention von der Gesellschaft hast du verstoßen, da hast du einen Fehler gemacht. Eine Wut will mir zeigen, ey, da wurdest du ungerecht behandelt. Da dann zu sagen, dieses Gefühl nehme ich an und daraus mache ich was, das finde ich gut. Aber es gibt auch ein zu viel. Und dann irgendwann zu sagen, ey, meine Angst ist immer noch toll, obwohl ich jetzt hier seit 3 Tagen mich nicht mehr aus dem Haus traue, weil ich Angst vor Bewertung habe oder vor der nächsten Panikattacke oder vor dem nächsten Fressanfall. das ist nicht gut. Und dann würde ich auch nicht sagen, das musst du jetzt willkommen heißen, das Gefühl.
Was ist denn überhaupt ein Gefühl? Ist ein Gefühl, also ich glaube, ich habe das so ein bisschen beigebracht bekommen, wie so eine Handlungsempfehlung, vom, so eine ganz schnelle sozusagen, die unser Körper oder unser Unterbewusstsein uns gibt. Was ist denn erstmal ganz grundsätzlich ein Gefühl, Leon?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen im wissenschaftlichen Sinne. Da gibt es viel Streit, viel Diskussion. Ich versuch's mal so einfach, wie es geht. Ich war jetzt im Urlaub und wir sind Fahrrad gefahren, so einen steilen Berg hoch, ne, in den Alpen. Und dann gab es so eine Stelle, da war so Metall auf dem Boden, damit die, was ist das, Kühe oder Rehe, quasi nicht da langlaufen. Wisst ihr, was ich meine? So Metallstangen am Boden, damit die da mit ihren Füßen nicht langkommen und nicht Tiere auf der Straße platt gefahren werden. Tiere, sagen wir Tiere. Und da bin ich bei Regen drüber gefahren und plötzlich ist hinten so mein Hinterrad durchgedreht und ich dachte, jetzt fällst du mit dem Fahrrad hin. Und in einem Sekundenbruchteil, war mein ganzer Körper, patz, vollgeschossen mit Angst. Adrenalin, ne? Das war ganz heftig, eine unmittelbare Reaktion. Und das, glaube ich, kennen wir alle, ist schon ein Stück weit was anderes, als wenn ich nachts um 3 Uhr wach werde aus meinen Träumen und dann im Bett liege und es drehen sich so die Gedanken in meinem Kopf. Ja, was könnte alles schiefgehen nächste Woche? Wo könnte ich scheitern? Wo finde ich mich hässlich? Wo bin ich schon wieder in meiner Beziehung am Ende und denke, wieso immer ich? Das ist ein Unterschied. Das eine wäre also so ein ganz schneller, triebgesteuerte Reaktion, zum Beispiel bei der Angst, sehr greifbar. Und das andere wäre für mich dann die Emotion, das Gefühl, was entsteht, was ich mache. Das kann auch manchmal schnell sein, aber im Endeffekt ist das Fühlen unser Versuch, die Welt zu verstehen. Okay. Also man denkt ja oft, wieso macht mein Kopf das alles? Wieso gibt es Eifersucht? Wieso gibt es Scham? Wieso gibt es Traurigkeit, Liebe? Das machen wir alles nur, damit wir hier auf dieser Welt nicht untergehen, um mit Informationen, mit anderen, mit der Umwelt umzugehen. Und so würde ich das sagen. Das ist allgemein, aber ich würde es gar nicht weiter runterbrechen, weil ich glaube, das hilft am besten, um zu verstehen, was fühlen soll.
Ja, und aber ist es so, dass, also bin ich meine Gefühle?
Ein Stück weit könnte man das so sagen, klar. Es gibt natürlich neben dem Fühlen noch sowas wie Persönlichkeit, ne? Bin ich jemand, der gewissenhaft arbeitet? Bin ich jemand, der eher offen ist für neue Erfahrungen? Aber all das hängt ja mit deinem Fühlen zusammen. Ich sage immer, wenn du irgendwas wahrnimmst in der Welt, zum Beispiel eine Flasche Wein, eine Flasche Rotwein im Rewe-Regal, so, und dann kostet die 7 Euro. Dann hast du ja zu dieser ganz faktischen Zahl ein Gefühl. Du denkst, ach, hör mal, ein Wein für 7 Euro, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben früher auch gerne mal irgendwie Rotwein für 3 Euro und als ich in Spanien auf Abifahrt war, auch mit Cola getrunken, dann denkst du bei 7 Euro schon, das ist ja ganz anständig. Wenn du beim Italiener sitzt und eine Flasche, dieselbe Flasche Rotwein für 7 Euro kriegen würdest, würdest du sagen, oh, das war komisch billig. Müsste ja eigentlich 20 Euro oder sowas kosten. Und das heißt, hier bewertest du so eine Zahl übers Fühlen. Wenn ich euch jetzt sage, ich bin 35, ist das alt oder jung?
Das ist das perfekte Alter, ich bin auch 35.
Das ist knackig. Das ist jung. Das ist ja dann auch eine Frage der Perspektive. Also oder?
Ja, und des Fühlens. Ne? Ja. Fühle ich mich jetzt mit 35 jung oder alt? Ja, kommt drauf an, mit wem rede ich gerade? Bin ich heute Morgen mit Rückenschmerzen aufgestanden oder mit, weiß ich nicht, schon joggen gewesen und bin jetzt total Kai Pflaume-mäßig durchgedehnt? Dann würde ich mich vielleicht mit 35 wieder richtig jung fühlen. Und das sind so die Punkte, wo du merkst, ey, ohne Fühlen verstehst du nichts.
Ja. Noch eine Anschlussfrage daran, jetzt ist auch Storyhaken gleich. Und zwar ist es ja so, dass es ja schwierig ist für Abhängige, auch für Depressive und Leute generell mit psychischen Problemen. Gefühle, unsere eigenen Gefühle sind ja oft auch so ein bisschen unser Feind. Ja, also verleiten uns in Richtungen von erlaubnisgebenden Gedanken, bringen uns vielleicht auch falsche Ideen. Ja, zum Beispiel auch jetzt bei Depressionen, wenn es dann bis hin zu vielleicht suizidalen Gedanken kommt und so. Das läuft ja auch alles viel über eine Gefühlsebene. Gibt es denn sozusagen, also gibt es eine Möglichkeit, Herr meiner Gefühle zu werden? Und wie lerne ich meine Gefühle besser kennen? Kannst du da vielleicht, weil ich glaube, für unsere Hörer, für viele, ist es eine ganz, ganz wichtige Sache. So, wir werden oft übermannt von unseren Gefühlen. Ja. Das ist nicht so einfach. Wie kann man das hinkriegen?
Also wenn ich sowas höre wie Herr über meine Gefühle, dann würde ich schon mal sagen, ist das ein gutes Ziel? Mit einem großen Fragezeichen. Weil ich will natürlich eine Impulskontrolle, habt ihr eben schon angesprochen. Vielleicht gerade, wenn ich ein Suchtthema habe oder ein Gewaltthema oder sonstige Sachen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich mich nicht so ganz im Griff. Und ich will vielleicht auch eine emotionale Kontrolle. Ich will ja nicht im Supermarkt anfangen zu schreien an der Kasse, wenn ich sehe, ich habe leider keinen Euro mehr, um mir noch einen Snickers zu kaufen, wie so ein Kind, was vielleicht dann rumbrüllt, ne, weil es das noch nicht besser weiß, vielleicht auch noch nicht gelernt hat, da in bestimmten Momenten die Gefühle auch im Griff zu haben. So, also das ist so ein Mittelweg, den wir finden müssen. Ich will und darf und soll meine Gefühle kontrollieren können, aber das darf nicht so dogmatisch sein und nicht so herrisch. Deswegen Herr über meine Gefühle wäre für mich kein schöner Begriff. Okay, für mich wäre eher, ich will meine Gefühle verstehen, ich will sie für mich nutzen können. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Bild machen würde, was das Ziel wäre, dann ist für mich oft so, nehmen wir mal die Angst, da könnte man jetzt denken, das ist wie so ein Stier, so ein wilder Stier, den muss ich bezwingen wie so ein Torero und irgendwann ramme ich dem hinten das Schwert in den Kopf und dann ist meine Angst besiegt. Das wäre für mich ganz falsch. Ja. Viel schöner wäre das Bild, wenn ich sage, meine Angst, aber ich könnte auch Trauer oder Scham oder ein anderes schwieriges Gefühl nehmen, ist wie so ein Wildpferd. Das will ich kennenlernen, dafür muss ich mich dem vorsichtig annähern, Vertrauen finden und dann irgendwann kann ich vielleicht auf dem reiten, ohne dass ich das jetzt mit einem Sattel, Zaumzeug und einer Peitsche irgendwie wieder so beherrschen muss. Ne? Mhm. Das wäre für mich das Ziel. Eher so dieses Wildpferd-Mindset als den Stier, den ich platthauen möchte. Und wie komme ich da hin? Ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist emotionale Granularität. Ist wieder ein sperriger Begriff, aber auch der lässt sich eigentlich ganz einfach erklären.
Du hast schon ja der eben, dritte Leon heute, der dritte.
Ja, der dritte. Begriff. Schön, dass ihr da Strichliste führt, das lobe ich mir. Dann lass mich auch den doch wieder ganz unsperrig machen. Ja. Zwar haben wir am Anfang gesagt, wie geht's? So, da haben wir ja drüber gesprochen. Man wird immer gefragt, wie geht's?
Stimmt.
Viel schöner, stell dir mal vor, das nächste Mal, du bist zu Hause und wartest auf dein Kind, was aus der Schule kommt. Oder du triffst eine Freundin nach einer langen Zeit im Café oder dein Schatz und du, ihr liegt abends nebeneinander im Bett und könnt zum ersten Mal am Tag in Ruhe quatschen. Frag doch mal nicht, wie geht's, sondern was ist dein Gefühl heute? Mhm. Und das ist eine kleine Änderung und am Anfang ist das ein bisschen komisch, aber ich kann es wirklich empfehlen, denn was jetzt passiert ist, da kann ich ja nicht einfach antworten, gut oder schlecht. Bei wie geht's, kann ich einfach sagen, gut oder schlecht. Das ist auch direkt so eine Wertung. Wenn ich dich frage, was ist dein Gefühl heute, dann könntest du vielleicht sowas sagen wie, ja, heute war wieder so ein Tag bei der Arbeit, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das alles nicht, ich bin Hochstapler, die Kollegen können das doch alle viel besser, wann fällt das auf? Und dann könnte ich das noch ein bisschen genauer beschreiben und am Ende sage ich vielleicht sowas wie, mein Gefühl heute ist Hochstapler sein. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn man mich gefragt hätte, wie geht's dir, hätte ich sagen können, schlecht. Aber emotionale Granularität heißt, ich nehme meine Emotion, ich fühle mich irgendwie schlecht und zerlege die in ihr Granulat, in ihre Bestandteile und versuche mal präziser zu beschreiben, was ist denn da eigentlich? Ja? Und dann kann ich plötzlich feststellen, ey, schlecht wäre vielleicht eine Überschrift, aber darunter liegt sowas wie ein Hochstaplergefühl. Und dahinter, wenn ich sogar noch einen Schritt weiter kommen würde, liegt vielleicht so eine Angst von, ich muss es allen recht machen. Ich muss immer gemocht werden. Und plötzlich habe ich viel, viel besser verstanden über die Sprache, was ich da fühle. Und das ist kein Hexenwerk. Ja? Also es gibt wirklich eine Reihe von Studien, die zeigen, auch schon mit Schulkindern kann man das machen, wenn du denen, das wurde ein halbes Jahr, ein paar Minuten pro Woche haben die, eine Gruppe hat neue Gefühlswörter kennengelernt, hat emotionale Granularität geübt über Sprache, die andere Gruppe hat was anderes gemacht, irgendwelche Gesellschaftsspiele. Und die erste Gruppe ist nach diesem halben Jahr sozialkompetenter, kommt besser in der Schule klar. Und da gibt es eine Reihe von Studien, wo du eben zeigen kannst, dass wir das lernen können, unser Fühlen, unsere Emotionen ins Granulat zu zerlegen, in das, was die Bestandteile sind. Genauer hingucken, präziser beschreiben.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja das, was John und ich auf Therapie gelernt durften. Also ich hätte niemals hier sitzen können für 100 Folgen und über meine Gefühle sprechen können vor der Therapie, geschweige natürlich noch mit einem Drogenkonsum, weil man da dann nicht bei sich ist und so. Aber ich finde das so spannend, was du sagst und fühle die ganzen letzten Minuten halt auch das die Realität davon. Also ich weiß noch, in meiner ersten Gruppe, auch wieder der Klassiker jetzt, in meiner ersten Gruppe, ja, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. So, okay. Gut ist kein Gefühl, das sagt dann die Therapeutin. Und wir sollen halt andere Wörter finden. Und da geht ja der Impuls los. Also man darf in der Therapiegruppe nicht sagen, dass es mir heute gut geht. Denn gut.
Was macht das denn?
Also, genau, dann, was er jetzt, danke, John. Und dann, das passt gerade zu dem, was du gesagt hast, ja, und dann sagt die Therapeutin, Therapeutin, ja, aber gut, Herr Decker. Herr Decker, aber was macht das denn zu einem guten Tag? So, und dann geht's los. Und so wird man da dann wirklich auch trainiert. Am zweiten Tag denkt man schon, okay, eigentlich will ich jetzt auch nur gut sagen oder eigentlich möchte ich gar nichts sagen, weil ich habe krass Entzugserscheinungen und ich möchte am liebsten konsumieren, aber eigentlich bin ich total traurig, dass ich überhaupt hier in so einer Einrichtung bin. Und ich weiß noch, wie ich dann die ersten Tage immer weiter angefangen habe, mir wirklich zu überlegen, also ich war ja schon auch so investiert, dass ich da wirklich auch mitarbeiten wollte und mir wirklich überlegt habe, ja, aber was ist denn heute? Ja, weil man macht das ja jeden Tag dort. Und diese Befindlichkeit, die wir auch am Anfang jeder Sendung hier machen, manchmal. Und das ist schon was man wirklich lernen kann. Das wollte ich im Grunde bestätigen, was du gesagt hast. Denn auch wenn John und ich uns jetzt privat unterhalten, ist es zwischen uns beiden eigentlich unmöglich, uns in Floskeln zu begegnen.
Es wirkt halt doof.
Weil wir einfach wissen, dass es Bullshit ist. So, das ist und das muss natürlich jetzt auch nicht heißen, dass die ganze Gesellschaft dann immer nur diese tiefen Themen die ganze Zeit austauscht. Das will ich damit nicht sagen. Ich würde nur sagen, ich habe gemerkt, wie das, was du gesagt hast, stimmt. Denn ich über viele Monate musste mich ja mit meinen Gefühlen auseinandersetzen. Sonst hätte ich ja gar nicht den Weg in die Abstinenz gefunden. Ja, überhaupt erst zu erkennen, wer ich wirklich bin. Ich glaube, ich wusste noch nie so sehr, wer ich bin, und da bin ich immer noch auf einer Reise, als jetzt in meinem Leben. Ja?
Ja.
Und das hat ganz viel mit den vielen therapeutischen Gesprächen zu tun und eben, weißt du, jetzt sage ich, mein letzten, dann bin ich gleich fertig, den gebe ich wieder ab an John oder an dich, Leon. mein Mantra von meiner Lieblingstherapeutin Frau Nickel, liebe Grüße, Herr Decker. Machen Sie sich mal darüber Gedanken. Wer waren Sie? Wer sind Sie? Und wer möchten Sie sein? Und das hilft mir doch täglich sehr.
Schön.
Ja. Ich will auch nur ganz kurz nochmal sagen, ich glaube nicht auch, dass man das, also man kann ja auf jeden Fall offensichtlich erlernen, mit seinen Gefühlen umzugehen, ne? Die auch kennenlernen, Leon, wie du eben auch so gesagt hast, dass man sich daran tastet. Und bei meinen Kids, liebe Grüße übrigens an meinen ältesten Sohn, der hatte Geburtstag. Bei meinen beiden, wenn die aus der Schule kommen, dann frage ich dir auch doch sehr bewusst auch immer so ganz explizite Fragen. Also so nach dem Motto, na, heute schon gelacht. So, und dann ist halt auch, was war denn daran lustig? Und hattest du auch ein bisschen Angst vielleicht heute gehabt? Ja. Oder halt so, und dass man so ein bisschen durch, gar nicht eine spezielle Reihenfolge oder irgendwas, aber um sie so ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen, ja, und dann kann man ja mit Folgefragen, kann man den ja auch lustig gestalten und so, ne? Aber ich glaube, dass man relativ einfach Kindern auch zeigen kann, so wie man denken kann und wie man über sich selbst nachdenken kann. Es ist ja nicht so schwer. Warum hast du den Discard gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und das ist so einfach in den Alltag zu integrieren. Ja. Und läuft so ganz automatisch ab bei uns. Und das ist mir nur gerade eingefallen, dass das eine Sache ist, die man wirklich aktiv easy tun kann und seinen Kids vielleicht ein bisschen hilft, sich ein bisschen besser kennenzulernen.
Finde ich einen sehr guten Punkt, weil es mutmachend ist. Ne? Ich erlebe oft Leute, die haben so viel unter den Teppich gekehrt, dass sie da quasi schon auf so einem Haufen auf ihrem Teppich sitzen. Die müssen so viel verdrängen, die haben so viel Fassade sich aufgebaut. Und es geht jetzt nicht darum, dass du eine 180-Grad-Wende von heute auf morgen machst und plötzlich der super reflektierte, emotional granulierte Mensch da bist, sondern nee, das fängt mit ganz kleinen Schritten an. Ich mache das mit Atze auch immer am Anfang von unseren Podcast-Folgen, dass wir halt sagen, was ist dein Gefühl heute? Wirklich so sehr bewusst diese Frage stellen. Und ich würde von mir immer sagen, Quadratschädel, Naturwissenschaftler, eher wenig mit Gefühlen zu tun zu haben, aber man ist, glaube ich, auch fast jetzt 5 Jahre betreutes Fühlen als Podcast, und da in der Zeit sich immer wieder jede Woche diese Frage zu stellen, merkst du wirst da besser drin im Finden der Antwort. Und du musst nicht immer richtig liegen, sondern es geht eigentlich darum, dass du also findest und suchst, ne? Das hast du gerade so schön gesagt, es ist eine Reise, es bleibt eine Reise, und du brauchst nicht am Ende die eine finale Antwort, okay, so fühle ich jetzt, so bin ich eben, sondern eher ein mich verstehen wollen, mich genauer verstehen wollen.
Das Spannende ist ja auch, in dem Moment, in dem man anfängt zu reden und sich in diesen, sag ich mal, in diesen Korridor begibt, wo diese Themen jetzt stattfinden können, und man versucht, seine Gedanken zu sortieren. Mir fallen gerade 2, 3 Momente ein, wo ich mit einem völlig anderen Mindset in meine Befindlichkeit gegangen bin, um meine Tagesgefühle zu beschreiben. Und das hat sich aber in dem Moment, in dem ich in diesem Korridor bin, die Tür aufgemacht habe, war ich erst so links und rechts unterwegs. Und dann ist was ganz anderes daraus entstanden. Und am Ende war ich auf einmal ganz traurig. Dabei dachte ich, ich habe eigentlich einen guten Tag. Also dieses auch allein, dass man in diesen in diesen Raum geht, in dem die Möglichkeit ist, sich seinen Gefühlen zu stellen, habe ich auf Therapie lernen dürfen, dass dann vielleicht noch ganz andere Sachen kommen, ja, die man gar nicht gesehen hätte, wenn man nicht die Tür aufgemacht hätte, um mal wirklich darüber nachzudenken, was ist denn heute eigentlich?
Und die Motivation ist ja eigentlich noch stärker, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du merkst, ah, okay, krass, das funktioniert nicht nur für mich, sondern das, was ich da verstehe, was ich besser verstehe als vielleicht früher, als ich da nicht so genau hingeguckt habe, das kann ich auch für meine Beziehung nutzen. Ja. Da hilft mir das auch weiter. Ich erinnere mich an wir waren in Berlin im Freibad, drei Freunde und ich, und wir waren am Abend vorher auf einem Geburtstag gewesen, waren lange wach und es war ein total heißer Tag. Es war eine ultralange Schlange vor diesem Schwimmbad. Wir waren da ewig hingelatscht. Es war jetzt irgendwie mega voll. Alles überhaupt nicht nice. Und irgendwann hat so der eine von den Kumpels so, da ist jemand ins Becken gesprungen. Der war, sagen wir mal, deutlich übergewichtig und hat der so einen ganz fiesen, abwertenden Spruch über Dicke gemacht, ne, so Fettshaming, wo ich wirklich da stand plötzlich, ich gucke ihn an und denke, Alter, was ist denn jetzt los? So eine Entgleisung fast so ein bisschen. Ja. Und dann war der so grummelig und so fies drauf und irgendwann habe ich gedacht, wo kommt das jetzt her bei dem? Und dann wurde mir so ein Stück weit klar, ey, keine Ahnung, ob es sicher daran liegt, aber der hat hier seit 2,5 Stunden kein Wasser getrunken, weil wir hier so lange hingelatscht sind und in der Schlange standen. Der hat Hunger, weil es ist Mittag, der hat noch nichts gegessen. Der ist völlig übernächtigt und der ist einfach aufgekratzt. Und das spielt jetzt hier alles gerade mit rein, dass der da eine Sache sagt, für die der eigentlich nicht steht, ne? Und dass der vielleicht gerade in einem Gefühlszustand ist, wo der einfach platt ist. Da ist wieder das, was wir am Anfang hatten, mit dem der ganze Organismus. Du bist nicht einfach nur Kopf oder nur Körper, das spielt der gerade zusammen. Der ist dehydriert, der ist unausgeschlafen, der muss jetzt mal sich da gleich auf die Wiese legen, eine halbe Stunde die Augen zumachen und danach wird er schon wieder ganz anders drauf sein. Das sind so Momente, wo ich merke, ey, zum Glück habe ich da mittlerweile eine Erkenntnis für und kann da ein bisschen drauf achten.
Ja, krass, also, ja, da habe ich mich auch gerade sehr wiedergefunden, mal wieder. Also wenn einige Faktoren zusammenkommen, dann ist man manchmal auch wirklich nicht man selbst. Kann man schon mal auch für ein paar Minuten sein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Man kann auch nicht immer zufrieden sein. Und dazu hätte ich mal kurz nochmal eine Frage. Leon, wie ist denn das? Wie fühlt es sich an, zufrieden zu sein? Welches Gefühl
ist. Und wie erreichen wir das die ganze Zeit?
Leon, wer von euch hatte nochmal das Hörbuch gehört?
Kannst du uns am Ende nochmal einfach so den generellen Lebensdruck nehmen? Nee, so diese, pass auf, das diese ist gar nicht, Schwere, diese.
Das ist gar nicht so einfach.
Ich will einfach nur von so einer Wolke umherhüpfen.
Das ist gar nicht so einfach, finde ich, den Unterschied zwischen Glück und Spaß und Zufriedenheit.
Ja.
Ne, was bedeutet dieses Zufriedensein?
Also ich hab mich damit tatsächlich viel beschäftigt. Das war ja dann auch das letzte Kapitel in dem Hörbuch, was du gehört hast, beziehungsweise das Buch, was ich geschrieben habe, wo es ja um das Fühlen geht. Und es hatte ja auch so ein bisschen diesen, ich sag's mal, frechen Titel, Besser fühlen, wo es eben genau darum ging, dass du im Laufe des Lesens verstehst, es geht nicht darum, dass ich mich gut fühlen muss, sondern dass ich mit meinem Fühlen besser umgehe. Und deswegen war dieses, oder ist das letzte Kapitel zum Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit. Glück ist ein kurzer emotionaler Zustand. Es ist so ein bisschen wie das, was ich beschrieben habe, als ich mit dem Fahrrad über dieses Metall gefahren bin und plötzlich so richtig die Angst reingekickt hat. Ne? Glück ist sowas wie, deine Chefin schickt dir eine E-Mail, ey, du bist befördert worden. Glück ist sowas wie, du bist total verliebt und sie sagt, yo, ich will mich gerne wieder mit dir treffen. Das sind kurze Momente, wie so eine kleine Nussschale, die auf dem Wasser hochgepusht wird von einer tollen Welle. Und wenn das passiert, wenn wir Glücksmomente haben, bitte in vollen Zügen genießen. Nicht jetzt da rumreflektieren und überpsychologisieren. Da darfst du einfach Freude dran haben. Wenn dich ein Baby aus einem Kinderwagen anstrahlt, diese Dusche an Glück, die du da hast, die darfst du voll und ganz genießen. So, der Unterschied zur Zufriedenheit ist, anders als so eine Nussschale, die rauf und runter springt auf einer Welle, ist das eher so ein Tanker, der einen Kurs einnimmt und der, selbst wenn die Wellen mal schwappen, auch wenn sie vor allem mal runterschwappen, seinen Kurs weitestgehend beibehält. Ja. Zufriedenheit ist vielmehr ein Zustand als eine einzelne Emotion, als ein einzelnes Gefühl. Das ist, was ganz wichtig ist zu verstehen, weil wir jagen oft dem Glück hinterher Und The Pursuit of Happiness, die schon in der amerikanischen Verfassung steht, ne, nach dem Motto, renn dem Glück hinterher, das ist so ein Ding, sei gut drauf, be happy, be positive, das ist sowas anderes. Jeder verdammte Instagram-Feed über Life-Coach brüllt dich an, sei glücklich. Und ich denke immer, ey Leute, Glück ist wie Furzen, wenn du zu viel Druck machst, kommt Kacke raus. Das ist ein stumpfer Spruch, aber den versteht jeder sofort. Wir rennen in so einem Hamsterrad, so einem Goldtopf am Ende vom Regenbogen hinterher. Und merken gar nicht, dass das, was wir da als Glück versuchen festzuhalten, konservierbar zu machen, immer fühlen zu wollen, nicht funktioniert. Diese krassen Gefühlszustände wie Glück sind kurze Sprints. Und Zufriedenheit ist für mich eher ein Marathon, eine Haltung. Habe ich es geschafft, dass in meinem Bergsee die Wasseroberfläche eine Ruhe bekommt? Und ich denke oft, dass Zufriedenheit auch für mich nicht heißt 10 von 10. Ne, wenn man Menschen so fragt, wie zufrieden bist du, dann hörst du ganz oft, in Deutschland ist es so um die 7 von 10, dass du eben nicht auf der obersten Stufe bist. Und es gibt einen ganz großen Glücksforscher, Zufriedenheitsforscher, also der diese Themen abdeckt, der sagt, und vielleicht ist das die beste Position, weil wenn du dir vorstellst, du sitzt irgendwann auf Stufe 10 und nicht mehr auf Stufe 7 oder 8, was soll das dann für ein Leben sein? Dann sitzt du da wie die Made im Speck, bist komplett fertig und zufrieden und alles passt. Ja, aber das ist doch nicht Leben. Zum Leben gehört doch, dass du vielleicht von irgendwas angespornt wirst, dass du mal eine Schwierigkeit hast, die du meistern musst. Du willst doch vielleicht irgendwann mal Muskelkater fühlen. Ja, dafür musst du vorher eine Stunde gejoggt sein, was anstrengend war. Du weißt doch erst, dass du jemanden liebst, wenn es auch mal Liebeskummer oder vielleicht Eifersucht gibt. Und dieses, ey, sei zufrieden auf Stufe 8, statt auf Stufe 10 zu wollen, das ist für mich Zufriedenheit.
Das hast du schön gesagt. Ich hab John und mich selten.
Lob von Hagendecker bekommen.
Ach komm, ich habe aber uns beide selten so lauschend gehört. Am Kopfhörer, du bist uns ja zugeschaltet, das können wir ruhig mal erwähnen, sitzt jetzt nicht neben uns. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage für die letzten 5 Minuten. Ein Thema, was mich persönlich betrifft, aber auch viele Menschen, die ich auf Therapie kennenlernen durfte und auch so im Leben, jetzt unabhängig der Abhängigkeitserkrankung. Du hast das vorhin schon mal erwähnt, die Angst vor der negativen Bewertung. Also wie gehe ich damit um? Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, dass man davor ja Respekt hat, sei es im Beruf, sei es in der Beziehung oder eben an der Supermarktkasse. Ich finde das doch ein Phänomen, bei mir kam das ein bisschen durch die Kindheit und durch meine Sozialisation, dass ich da einen Glaubenssatz habe, aber trotz allem und auch der vielen Therapiestunden und auch der Abstinenz spüre ich doch tief in mir eine innere Zerrissenheit, A, der eigenen Selbstwahrnehmung und B, die Sachen, die von mir erwartet werden. Weißt du, was ich meine? Also ich denke oft, ich mache das nicht richtig. Dabei ist das Quatsch, weil das ist wirklich das, also das, dieses ich kann das nicht, das ist wirklich, das kommt aus meiner frühen Kindheit, das ist auch gut rausgefunden worden. Damit konnte ich im Grunde meinen Frieden so ein bisschen schließen, dass mir das so passiert ist. Aber ich habe ganz viel auf Therapie wirklich mit Menschen mich unterhalten und wir haben gemerkt, also es gibt eine große Parallele, nämlich die Angst vor der eigenen Leistung und dass die nicht reicht.
Ja.
Ich meine, das muss dir doch auch schon über den Weg gekommen sein, diese Thematik. Und das ist natürlich was Menschen wirklich tief erschüttern kann. Ne?
Ja, das ist vielleicht wieder ein schöner Kreis, der sich dann zum Anfang schließt, als wir darüber gesprochen haben, was sind so die Grundmuster des Menschseins. Ja. Ne? Und ich habe ja gesagt, da tue ich mich schwer, die einfach so für alle zu sagen. Aber dass wir sozial verbunden sein wollen, dass uns Anerkennung wichtig ist, dass wir nicht zurückgewiesen werden möchten, das geht zumindest ganz, ganz, ganz vielen Menschen so. Und es gibt da super spannende Untersuchungen, wo Leute am Computer ein Spiel spielen und dann denken die spielen mit 2 anderen auf dem Monitor, die sitzen im anderen Raum und die schmeißen so einen Ball hin und her in diesem Computerspiel, ne?
Ja.
Und plötzlich hören diese anderen beiden Spieler auf, dir den Ball zuzuwerfen.
Oh Gott.
So, und jetzt kannst du zeigen, im Hirnscanner, kannst ja theoretisch im Hirnscanner sogar so ein Spiel spielen, dass jetzt Bereiche im Kopf aktiv werden, besonders aktiv werden, die sonst aktiv werden, wenn du physische Schmerzen fühlst. Also eine Backpfeife zum Beispiel bekommen würdest. Das heißt, dieses sozial zurückgewiesen zu werden, scheint wirklich wie Schmerz in unserem Kopf zu funktionieren. Es geht dann noch sogar eine Stufe krasser, wenn du Menschen Schmerzmittel gibst, lässt dieser Effekt ein bisschen nach. Ja, Wahnsinn. Wo du denkst, hey, was hat denn jetzt ein Schmerzmittel gegen sowas wie Kopfschmerzen oder ich habe mir den Fuß verstaucht, was hat das damit zu tun, wenn mir zwei Leute plötzlich keinen Ball mehr zuwerfen? Mhm. Ja, es ist einfach so, dass sich in unserem Kopf alles dagegen sträubt, dass andere uns schlecht finden, dass wir abgelehnt werden, dass wir nicht mehr dazugehören. Klar, wenn wir uns vorstellen, so ein Vorfahre von uns musste irgendwie in einem Urwald oder in einer Steppe überleben, alleine schwierig. Dieses Verbundensein, zusammenzugehören, das ist ganz, ganz tief in uns drin. Und deswegen bin ich da übrigens auch, ja, immer schön, wenn man seine Kindheit und Vergangenheit analysiert. Das kann man machen und super, wenn man damit dann Frieden findet. Das, glaube ich, ist ein riesen Pluspunkt. Aber ich sage auch immer, du lebst in der Gegenwart und du musst jetzt damit klarkommen, dass du solche Gefühle immer noch hast. Ne? Ja. Weil was auch immer das in deiner Kindheit halt beides, ausgelöst hat, es ist beides. Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr da im Zweifel. Und die Kindheit ist auch vorbei. Du musst jetzt heute damit umgehen. Und was ich dann wirklich immer wieder feststelle, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Gesellschaft unser Fühlen mitbestimmt. Wir haben auch gesagt, dass wir unser Fühlen selber mitbestimmen. Ja, es findet natürlich auch in unserem Kopf statt, aber es gibt noch eine dritte Ebene und das sind die Leute unmittelbar in meinem Umfeld, um mich herum. Wenn ich sowas habe, ey, da bin ich unzulänglich, das kann ich nicht. Da hat mir jemand ein negatives Feedback gegeben, hasst er mich jetzt, lehnt er mich tief ab, dann frage ich die liebsten Menschen um mich herum um einen Blick von außen. Und das hilft ganz oft, weil wenn du das nur mit dir ausmachst, wenn du denkst, das ist jetzt hier in meinem Kopf, kann ich das klären, dann baust du dir Luftschlösser, du baust völlig falsche Gedankenwege, du gehst latschst Annahmen hinterher wie so ein neuronaler Trampelpfad, weil du das schon immer so gemacht hast, schon als Kind so gelernt hast und einfach jetzt mal jemanden brauchst, der mit dir einen Realitätscheck macht, ey, ist das denn wirklich so? Bin ich wirklich so ein Loser? Habe ich den wirklich so schlecht behandelt, dass der
einmal
mich jetzt
immer hassen wird? Einmal kurz spiegeln,
ne? Einmal spiegeln.
Ja, ja, das ist ein toller Tipp, ja.
Dabei noch ein letzter Satz, ganz wichtig, weil wir das so oft machen, wenn wir die Person sind, die jemandem dabei helfen möchte, zu spiegeln, bitte, bitte nicht mit Lösungsvorschlägen kommen.
Ja.
Wir sind so eine Problemlöser-Spezies, ne? Wir denken, ey, wir sitzen in der kalten Höhle, lass Feuer erfinden. Wir wollen ein Bild an der Wand aufhängen, lass einen Dübel erfinden. Yo, das ist unser Mindset. Aber wenn dir jemand seine Gefühle berichtet, seine Schwierigkeiten berichtet, musst du nicht die Lösung liefern. Erzähl mal in deinen eigenen Worten, was du da gerade von deiner Freundin gehört hast, die dir ihren Liebeskummer teilt. Versuch mal selber mitzufühlen, wenn dein Vater dir von seinen depressiven Phasen berichtet. Mhm. Gib das in deinen Worten wieder. Wirklich sei einfach nur Spiegel und nicht Werkzeugkoffer, der die Lösung parat hat.
Das ist ein ganz wertvoller Tipp. Das habe ich erst in meiner letzten Beziehung praktisch gelernt. Denn sie hat was geteilt, also in meiner aktuellen Beziehung, sie hat was geteilt, was sie gerade beschäftigt, vielleicht auch bedrückt. Und ich war sofort mit Lösungsansätzen. Ja, aber guck mal, das ist doch gar nicht, war auch der bescheuerte Satz, das ist doch gar nicht so schlimm.
Ja.
Also wenn man länger drüber nachdenkt und sie hat mir das sofort gesagt, meinte, ey, hör mal auf. Ich will einfach nur, dass du das kurz aufnimmst und bei mir bist. Und das war schon nach meiner Therapie. Ich hätte es also da auch besser wissen müssen, aber man muss da wirklich drauf achten, dass man. Ich wollte sie halt komforten. Ja.
Ja.
Und sie hat gesagt, ich brauche das nicht jetzt. Ich brauche einfach nur dein Ohr und dass du meine Hand hältst oder so. Und dann können wir auch in 5 Minuten über was ganz anderes reden.
Ja.
Und das war relativ früh, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und seitdem habe ich das begriffen und das hat mir sehr geholfen im Umgang mit ihr, aber auch mit anderen Situationen dieser Art. Ja? Man kann ja nicht, wieso muss ich jetzt dein Thema lösen?
100%.
Ja, es hat auch ein bisschen wieder was mit Gelassenheit dem Leben gegenüber auch zu tun.
Ja. Leon, wir danken dir sehr für deinen Besuch.
Ey,
wir sind überglücklich und
wir danken dir sehr. Auch ein bisschen zufrieden, hoffe ich.
Ja, das ist ganz toll, dass das geklappt hat. Ja,
wir spiegeln gleich mal, wie wir uns fühlen, nachdem wir
aufgeschlossen sind. Ich war auch wirklich gerne bei euch, muss ich echt sagen. Ich finde das unglaublich wichtig, was ihr hier als Arbeit macht. Ich freue mich total über alle, die mit uns die Fahne hochhalten, dass wir mehr über psychische Probleme, Störungen, Krankheiten sprechen. Und da gehört die Sucht ja klar dazu. Deswegen macht bitte noch viele, viele weitere Folgen. Ja, und vielleicht sehen wir uns mal in echt, weil ich wollte euch noch einladen. Ihr seid in Berlin, oder?
Ja,
sind wir sehr, sehr gern.
Leute, ich komme auf Tour und zwar am 6. April. Würdet ihr beide mich total erfreuen, wenn ihr kommt.
Da kommen wir,
Leon. Zur neuen Show.
Ey, natürlich.
Das wäre geil.
Übrigens, weißt du, wie unsere Tour heißt? Die heißt Mensch sucht Gefühle. Auch nicht schlecht.
Nein, echt?
Achtung, Wortspiel.
Ja, ja. Alle voll im Gefühlsgame. Ja, sehr schön. Ja, dann ja, sehen okay. wir uns live. Ja, und ich komme gerne auch zu euch. Ihr habt mich jetzt nicht eingeladen, aber ich würde mir da einfach ein
Ticket holen. Wir laden dich hier mit ein und wir geben die Daten an die jeweiligen wichtigen Leute, die zwischen uns stehen, weiter, damit dort gesprochen werden kann.
Wir können ja gleich noch unsere Nummern austauschen, dann WhatsAppen wir uns zusammen. Aber ja, es würde mich sehr freuen, euch dann auch mal in echt sehen.
Sehr, sehr gerne, Leon. Und Fall. Vielen Hammer. Dank für den Besuch.
Genau. Sehr gerne. Dank. Danke euch. Alles Gute. Ja. Tschüss zusammen.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig, eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.